Schön, dass du wieder dabei bist. Heute erwartet dich ein Gespräch mit Anne Goldhammer-Michel aus München. Wir haben uns auch schon persönlich getroffen in der Mitte von München und Lindau. Das war auch damals ein sehr inspirierendes Treffen. Und dann kam mir eben die Idee, Anne mal hier einzuladen. Sie ist ursprünglich gelernte Köchin. Später studierte sie Statistik und arbeitete viele Jahre im Risikomanagement einer Bank. Heute ist sie Ernährungsberaterin, Epigenetik-Coach, Speakerin, Autorin und noch vieles mehr. Anne erzählt in unserem Gespräch sehr offen über ihre damalige chronische Migräne. Dieses Thema teilen wir miteinander. Ich habe auch seit Ewigkeiten Migräne und habe auch schon einiges versucht. Wir sprechen auch über Ernährung, wie sie auf Migräne wirken kann. Zum Beispiel ketogene Ernährung, aber auch über Epigenetik, über Möglichkeiten, kleine hilfreiche Dinge im Alltag für sich zu entdecken oder umzusetzen. Und in unserem Gespräch geht es auch um berufliche, ja, Umwege, kann man sagen, innere Warnsignale, die Bedeutung von Ernährung für Körper und Psyche und natürlich auch um die Frage, wie man den Mut findet, auf die eigene innere Stimme zu hören und dann auch vielleicht mal Dinge auszuprobieren. Ja, dieses Gespräch mit Anne hat mich auch noch mal darin bestärkt, warum ich überhaupt diesen Podcast mache. Und neben diesen inspirierenden Gesprächen mit mit Expertinnen in verschiedenen Themen möchte ich hier zukünftig auch noch stärker auf meine eigenen arbeitspsychologischen Perspektiven eingehen und Erfahrungen teilen mit euch. Als Unternehmerin mit Kind, alleinerziehend aus der arbeitspsychologischen Beratung, mit meinen Klienten und Klientinnen, natürlich anonymisiert, logisch. Und ich hoffe auch, dass ich meinen kritischen Blick dabei noch behalten kann. Also wenn ihr da Fragen und Anregungen habt, dann schreibt mir gerne. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und antworte natürlich auch. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dieser Folge mit der Anne. Liebe Anne, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, liebe Maite, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
Ja, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Wir haben uns ja jetzt echt lange nicht gesehen. Wir haben uns ja einmal in Präsenz gesehen. Du bist ja in München, ich in Lindau. Und jetzt haben wir die neue Möglichkeit, uns auszutauschen. Ja, erzähl doch mal ein bisschen über dich als Mensch, über deinen Werdegang oder Lebensweg. Was ist da so wichtig gewesen und heute noch wichtig?
Ja, also ich bin gelernte Köchin. Also das ist irgendwie ganz lustig, dass es sozusagen schon eigentlich ziemlich früh nach der Schule irgendwie in diesem Bereich war, wo ich ja heute auch wieder bin. Und habe dann aber nach der Ausbildung gemerkt, oh, so ganz ist es das irgendwie auch nicht fürs ganze Leben. Und ich habe dann anschließend noch Statistik studiert. Und habe dann auch viele Jahre im Risikomanagement einer Bank gearbeitet und bin dann sozusagen über meine chronische Migräne, die ich damals hatte, also die sich so langsam irgendwie aufgebaut hatte, wieder zurück zur Ernährung gekommen. Und zwar habe ich natürlich, wie wahrscheinlich ganz viele andere Betroffene, unheimlich viele Sachen ausprobiert und es war alles irgendwie nicht so befriedigend und nichts hat wirklich geholfen und ich war echt an so einem eigentlich absoluten Tiefpunkt, weil also chronische Migräne heißt halt wirklich so bei mir damals 2 bis 3 Mal die Woche Migräne. Das war schon extrem heftig, vor allem so ein Migräneanfall dauert ja gern mal 2 Tage und dann meine Kinder waren noch relativ klein, also ich habe 2 Töchter. Die sind mittlerweile erwachsen. Aber damals waren sie noch, ja, einfach so, dass ich auch viele schöne Unternehmungen irgendwie verpasst habe durch die Migräne. Ich war irgendwie Ende 30 und habe gedacht, so, boah, krass, ich meine, wird ja nicht besser. Also, das war schon, waren schon irgendwie so düstere Zukunftsaussichten und dann habe ich auch immer gesagt, nee, bei mir kann das nicht an der Ernährung liegen, weil ich ernähre mich gesund, ich bin normalgewichtig, ich vertrage alles. Das kann so nicht sein. Und ich hatte damals auch die Vorstellung, Migräne ist irgendwas hier oben im Kopf, also es ist ja auch eine neurologische Erkrankung und irgendwie Ernährung ist irgendwas, was hier unten stattfindet. Und ich habe wirklich immer, also gesagt, nee, das kann nicht sein. Aber das war dann so ein bisschen was so wie der letzte ja, Notnagel, weil alles andere hatte ich gefühlt schon probiert und ich gedacht, okay, ja gut, dann probiere ich das halt. Und habe tatsächlich wirklich nach einer Ernährungsumstellung dann so gute Erfolge an mir beobachten können, dass ich natürlich total happy war auf der anderen Seite, aber auch sehr skeptisch, weil ich gedacht habe, so, ja, ist das jetzt irgendwie so, habe ich jetzt einfach Glück gehabt oder hat das System, könnte das für andere irgendwie auch relevant sein? Und daraufhin habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht als Ernährungsberaterin und im Nachgang dann auch vor 2 oder 3 Jahren nochmal als Epigenetik-Coach. Und bin jetzt ja eben auch seit, ich glaube, knapp 10 Jahren selbstständig als Ernährungsberaterin. Mein Schwerpunkt ist Migräne. Also klar, also es funktioniert natürlich nicht bei jedem, aber Ernährung ist tatsächlich echt ein unheimlich wichtiges Thema. Natürlich nicht nur im Hinblick auf Migräne, sondern auch, ja, ich meine, Ernährung ist das, was uns nährt, was uns Energie liefert. Also wenn ich damals schon viel mehr darüber nachgedacht hätte, als ich das damals gemacht habe, dann wäre mir das auch ganz klar gewesen. Aber ich weiß nicht, viele Sachen hinterfragt man einfach nicht. Und jetzt bin ich total happy in meinem Beruf. Also ich habe wirklich auch die, ja, schon meine Nische oder mein Thema einfach gefunden, weil es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, also wirklich auch Kochkurse zu geben. Also ich gebe natürlich dann auch Kochkurse, nicht nur zum Thema Migräne, auch antientzündlich genießen, ketogene Ernährung. Fermentieren ist ein ganz gutes Thema, was ich auch wahnsinnig spannend finde. Dann auch in Einzelberatungen, weil es einfach toll ist, wenn man wirklich, also meistens sind es ja Frauen, weil einfach mehr Frauen als Männer von Migräne betroffen sind, die dann bei mir in der Beratung sind. Und ich hatte echt schon tolle, ja, also die Kundinnen und auch Kunden, die dabei waren, die hatten zum Teil wirklich schon beeindruckende positive Effekte. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die hatte ein Kind und die hatte wegen der Migräne, hatte sie gar keine Energie sozusagen für ein zweites Kind. Und die hatte sich dann irgendwann nochmal gemeldet und hat gesagt, mir geht es jetzt so gut, ich habe jetzt ein zweites Kind. Also so die wirklich, oder ich hatte einen jungen Mann, der war irgendwie Anfang 20 und dem ging es irgendwie auch ganz schnell viel besser. Und also ich freue mich total, dass ich sozusagen jetzt irgendwie gefühlt total richtig bin.
Ja, wir sind uns ja auch mit dem Thema Migräne über den Weg gelaufen, ne, damals, und weil ich ja auch stark Migräne habe und in meiner Arbeit habe ich halt auch dauernd Menschen, also sowohl Frauen als auch Männer, die wirklich schon seit Ewigkeiten Migräne haben und teilweise auch in Kliniken waren und alles durchprobiert haben. Und vielleicht kannst du noch mal erzählen, was du dann bei dir oder auch bei den anderen, bei deinen Kundinnen und Kunden so als Schlüssel siehst, was können die denn verändern oder was hast du damals verändert, dass es dann eben besser geworden ist?
Ja, also wichtig zu wissen ist tatsächlich, dass die Ursachen der Migräne sind immer noch nicht wirklich klar. Also es gibt verschiedene Theorien und schon 1935 wurde irgendwie Migräne als hypoglykämischer Kopfschmerz bezeichnet. Also Hypo ist ja irgendwie niedrig, glykämisch heißt, hat irgendwas mit Zucker zu tun. Das heißt also ein Kopfschmerz, der eigentlich durch einen Blutzuckerabfall oder durch einen zu niedrigen Blutzucker hervorgerufen wird. Und diese Studien gibt es immer mehr, die tatsächlich da so einen Zusammenhang feststellen. Und auch die Schulmedizin sagt, Migräne ist ein zeitweiser Energiemangel im Gehirn. Und deswegen, also da versteht man dann auch, dass tatsächlich die Ernährung so viel bei Migräne beeinflussen kann. Das heißt, im ersten Schritt wird eigentlich geguckt, dass sozusagen der Blutzucker stabil bleibt. Also ich habe das damals über eine ketogene Ernährung gemacht. Es ist ja eine sehr streng kohlenhydratreduzierte Form, sage ich, die strengste Form. Das heißt, diese ketogene Ernährung selber gibt es auch schon sehr lange. Die ist schon über 100 Jahre alt. Die ist damals für Epilepsie-Betroffene sozusagen entwickelt worden, weil man festgestellt hat, wenn die Menschen fasten, dann haben die viel weniger epileptische Anfälle. Aber man konnte die ja nicht unendlich fasten lassen, dann wären sie ja nicht mehr da gewesen. Und dann hat man sich sozusagen die ketogene Ernährung ausgedacht, überlegt, entwickelt. Und die ist eben, für die ist eben charakteristisch, dass diese, also es gibt ja drei Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße in unserer Nahrung. Die heißen so, weil wir davon in großen Mengen essen müssen oder uns davon ernähren. Und Fett und Kohlenhydrate sind eigentlich so die Hauptlieferanten für unsere Energie. Und bei der ketogenen Ernährung ist tatsächlich so, dass eben die Kohlenhydrate sehr stark reduziert werden. Das heißt, man isst wirklich nur 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das ist so ein bisschen individuell, das kann man auch messen, ob man sozusagen dann in Ketose ist. Und das heißt, wenn man so wenig isst, dann schaltet der Körper in den Fettstoffwechsel und kann dann aus diesen Fettsäuren, die wir eben mehr zu uns nehmen als Kohlenhydrate, kann der sogenannte Ketonkörper produzieren. Und das ist so eine alternative Energiequelle und eben auch fürs Gehirn, was natürlich auch für Migränebetroffene wahnsinnig spannend ist, weil man eben auch davon ausgeht, dass eine Insulinresistenz im Gehirn eine Rolle spielen kann. Das heißt, diese Energie kommt halt nicht mehr so gut irgendwie an. Und diese Ketonkörper, also das stimmt eben nicht, dass das Gehirn nur Zucker kann. Nein, es kann auch Ketonkörper. Und die haben sozusagen auch eigene Transporter. Also das heißt, so eine ketogene Ernährung ist tatsächlich mittlerweile auch erwähnt in den ärztlichen Leitlinien. Das ist relativ neu. In den vorhergehenden Versionen war die Ernährung noch so als, ja, hilft wahrscheinlich nicht, gar nicht so wirklich erwähnt. Und diese ketogene Ernährung, die ich damals gemacht habe, die ist aber schon sehr, sehr streng. Also das ist gar nicht, also sie ist im Alltag wirklich nicht so einfach umzusetzen, weil wir halt nicht drüber reden, oh, esse ich jetzt ein Vollkornbrot oder esse ich jetzt ein Weißbrot, sondern da geht es darum, darf ich jetzt rote Beete essen oder Pastinake oder eine Möhre, Karotte, weil einfach auch diese Wurzelgemüse sozusagen relativ viele Kohlenhydrate haben. Aber für viele reicht es tatsächlich schon, wenn man einfach schon mal so blutzuckerstabil anfängt. Also das ist tatsächlich der Blutzucker. Also ich bin ja immer so ein bisschen, oder jeder ist ja so ein bisschen in seiner Bubble. Aber ich glaube, das ist auch das, was schon so ein bisschen nach außen gedrungen ist. Der Blutzucker spielt eine ganz große Rolle für uns, nicht nur für Migränebetroffene, sondern auch wie wir uns fühlen, ob wir oft Hunger bekommen, ob wir, ich sag jetzt mal, eher gereizt sind oder nicht. Also der ein oder die andere kennt es vielleicht, wenn man irgendwie schon so ein bisschen Hunger kriegt und so, dann wird man eben so dieses Hangry, also so wirklich gereizt und ich muss sofort was essen, weil sonst hat die Nebenfrau oder der Nebenmann, haben die echt ein Problem. Und das macht tatsächlich auch wirklich. Das finde ich so spannend. Das macht auch psychisch wahnsinnig viel mit uns. Also das ist wirklich, es gibt, ich hab unglaubliche Geschichten schon gehört von meinen Kundinnen, die dann so Probleme haben, also die irgendwie beim Fahrradfahren sind und so einen starken Blutzuckerabfall haben, dass die zittern und nicht mehr Fahrrad fahren können. Ich hatte eine Kundin, die musste dann irgendwie, wenn sie im Auto unterwegs war, musste sie sich irgendwie hinstellen, weil sie, die hatte gar nicht Migräne, sondern die hatte wirklich erstmal so diesen Blutzuckerabfall, der eben echt verbunden sein kann mit so Zittern, ja, Schwindel, klar, Gereiztheit, schnell Hunger, also Hunger, so das ist irgendwie so oft, aber das kann echt unglaubliche Ausmaße annehmen. Von dem her ist es tatsächlich, empfehle ich so soft einzusteigen, dass man sagt, okay, ich gucke irgendwie auf eine blutzuckerstabile Ernährung und dann kann man halt immer noch, wenn man sagt, okay, das reicht nicht oder das hat jetzt nicht so einen großen Effekt, dann kann man immer noch weiter Kohlenhydrate reduzieren, dass man sozusagen eher in so eine Low-Carb-Ernährung kommt und dann auch eventuell dann sich ketogen ernährt.
Es gibt ja auch dieses Keto-Cycling, ne? Also ich habe ja damals, auch als wir uns kennengelernt haben, da habe ich ja auch Keto probiert und ich fand es nicht so alltagstauglich, ja? Also es hat schon, es braucht viel Disziplin oder bei mir war das jedenfalls so. Ich habe es dann nicht so richtig durchgehalten, aber ich glaube, ein Schlüssel könnte auch dieses Keto-Cycling oder in Verbindung mit Low Carb sein, ne? Dass man da wirklich auch seinen Blutzuckerspiegel trackt über so ein Zuckermessgeräte und nicht unbedingt in die Ketose kommen muss, aber oder dass man eben dieses Cycling macht, oder? Wie siehst du das?
Also genau, Keto tatsächlich, wie du sagst, Keto ist einfach sehr schwierig durchzuhalten. Oder was heißt durchzuhalten? Es ist ein, also ich war damals an einem Punkt, mir ging es wirklich, also ich war einfach so ganz und für mich war das der letzte Ausweg aus meinem
Ja.
Leiden. Deswegen war ich da wahnsinnig diszipliniert. Ich habe da, ist ja schon ein paar Jahre her, das heißt, da war das auch mit diesem Glukosemesser noch nicht so, oder? Also ich habe das auch nicht wirklich, ich habe gesagt, okay, ich darf am Tag nicht mehr als 20 Gramm Kohlenhydrate essen. Das hat dann funktioniert. Natürlich erst, das ist auch wichtig, vielleicht noch zu wissen, weil durch diese Ketose ändert sich sozusagen der Energiestoffwechsel. Wir haben ja eben zwei Energiestoffwechsel, zwei Hauptstoffwechsel, das ist eben einmal der Kohlenhydratstoffwechsel und der Fettstoffwechsel. Und ein gesunder Stoffwechsel, das gilt für alle Menschen, kann hin und her schalten zwischen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Das heißt, auch wenn wir mal längere Zeit nichts essen, weil wir, keine Ahnung, im Zug von München nach Hamburg sitzen und das Bordbistro hat zu und wir haben uns vergessen, dann ist es eigentlich gar kein Problem, wenn wir einen gesunden Stoffwechsel haben, weil dann, wenn irgendwie nichts mehr kommt, dann sagt er, ah, okay, kein Problem, ich schalte mal schnell auf den Fettstoffwechsel, weil jeder von uns hat ja so viel Fett an sich, dass er damit über ein paar Tage oder auch Wochen käme. Und das funktioniert tatsächlich für viele Menschen nicht mehr. Und das wird unter anderem durch die ketogene Ernährung wieder reaktiviert. Also das ist eben die gute Nachricht. Man kann das wieder lernen. Also der Körper kann das wieder lernen. Und es dauert aber je nachdem, wo ich herkomme. Also ich war eine, ich musste irgendwie so alle 2 Stunden essen, weil sonst hatte ich Hunger, schlechte Laune und im Nachgang natürlich Migräne, weil keine Energie und was auch immer. Das heißt, mein Körper war halt schon, ist nur auf diesen Kohlenhydratstoffwechsel gefahren. Also der brauchte ja diesen Fettstoffwechsel nicht, weil ich musste ja, habe ja in mir immer irgendwas eingeworfen. Und das heißt, bei mir hat es wirklich 3 bis 4 Monate gedauert, bis ich überhaupt, bis ich gemerkt habe, so, ah, okay, das könnte was sein, das wird tatsächlich besser. Und es gibt auch viele, die sagen so, ah, ich probiere mal 2 Wochen Keto und dann sagen die, nee, oh, nee, ach, Keto hat bei mir gar nicht funktioniert. Also es kann tatsächlich sein, also mittlerweile empfehle ich tatsächlich auch diesen langsamen Einstieg. Aber wenn ich, es gibt auch Menschen, die sagen, ich muss das entweder hopp oder top, also ich kann nicht langsam einsteigen, ich muss irgendwie ab morgen Keto machen. Und dann kann es echt sein, dass es ein paar Monate dauert. Also da muss man wirklich Geduld mitbringen. Und ich glaube, es ist einfach nochmal so ein sehr, genau, zum einen natürlich, wie groß ist mein Leidensdruck? Habe ich irgendwie 2 oder 3 Mal im Monat vielleicht Migräne? Arbeite ich vielleicht, keine Ahnung, mit flexiblen Arbeitszeiten und kann mir das irgendwie gut hindrehen? Oder habe ich 2 kleine Kinder und arbeite Vollzeit und habe 3-mal die Woche Migräne? Dann ist einfach der Leidensdruck ein anderer. Also ich glaube, das ist schon mal so ein Motivationsding. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen Typsache, weil ich hatte auch meine Kundin, die hat eigentlich sozusagen irgendwie so ein bisschen, der hatte ich auch so empfohlen, hey, steig mal langsam ein, guck dir eine Mahlzeit an, mach da Low Carb und den Rest halt so ein bisschen. Und die hat das probiert und dann hat sie aber im Nachhinein in irgendwie ein paar Monate selber nochmal diesen Keto-Einstieg gemacht und hat gesagt, Keto ist für sie viel einfacher, weil bei diesen vorher so, da wusste sie nie so genau, ja, hat das jetzt irgendwie, darf ich jetzt noch Kartoffeln essen, darf ich irgendwie 2 Kartoffeln essen, darf ich 5 Kartoffeln essen und so mit diesem Keto hat sie gesagt, da weiß sie, okay, das darf sie nicht essen und sie darf nur das essen und es war jetzt für sie viel einfacher. Ich glaube, das ist sehr, einfach sehr verschieden.
Ja. Ja, was mir noch geblieben ist, ist dieses MCT-Öl. Ich habe immer bei Simply Keto bestellt, weil da ja, waren einfach viele Produkte, wo ich dachte, oh wow, das gibt es auch ohne Zucker. Also wie zum Beispiel jetzt Honig ist ja auch für Veganerinnen und Veganer vielleicht interessant, ne, dass man, wenn man darauf verzichtet, dass man aber auf diesen Geschmack nicht verzichten muss. Also das gibt es auch in der veganen Variante und dann eben als Keto-Produkt und das fand ich total super, ja. Und dieses MCT-Öl, das gibt mir morgens, wenn ich das in meinen Kaffee schütte, auch nochmal so ein bisschen morgendliche Energie. Ja. Würdest du das auch so empfehlen, als auch wenn man jetzt nicht streng Keto macht, dass man dieses MCT-Öl benutzt?
MCT ist ja vielleicht für die, die sich nicht so wirklich auskennen, ist ja eben diese, sind diese Mittel, also einfach ein Öl aus mittelkettigen Fettsäuren, vor allem eben aus Kokosöl, manchmal auch aus Palmöl. Das sieht man dann einfach. Und ja, das Schöne ist tatsächlich an diesen MCT-Ölen, dass sie ja eben nur aus diesen mittelkettigen Fettsäuren bestehen. Und die kann der Körper auch wirklich leicht in diese Ketonkörper umwandeln. Also es macht die Leber. Und deswegen funktioniert MCT grundsätzlich gut. Man muss immer so ein bisschen aufpassen. Manche vertragen es einfach nicht so gut. Die sind Durchfall oder also haben einfach da ein bisschen Verdauungsprobleme. Was da dann sozusagen die Lösung wäre, ist, dass man sagt, okay, ich mache mir halt irgendwie ein Kokosöl in meinen Kaffee oder Tee in der Früh. Weil auch Kokosöl enthält ja viel mittelkettige Fettsäuren, es hat auch noch andere, aber auch das wäre eine Variante des. Und das, man kann auch mit Kokosöl super braten, also auch wenn man sich nicht mit, also nicht Keto ernährt, sondern wirklich damit brät. Es ist hoch erhitzbar, weil es eben vor allem gesättigte Fettsäuren enthält. Also das kann man total gut machen. Das ist, und das Schöne ist ja, wenn man eben sozusagen auch sanft einsteigt, dass man sagt, ey, ich nehme irgendwie Kokosöl oder ein MCT-Öl, wenn ich es vertrage, und mache irgendwie Blutzucker stabil, dann kann ich ja einfach auch sehen, reicht das für mich vielleicht schon, weil das ist natürlich, sich Blutzucker stabil zu ernähren, ist wesentlich einfacher, als sich ketogen zu ernähren. Wenn ich Blutzucker stabil esse, dann muss ich nicht unbedingt Kohlenhydrate reduzieren, sondern da geht es halt darum, dass man sagt, okay, man isst einfach vor der normalen Mahlzeit einen Salat oder ein Gemüse, also isst einfach Ballaststoffe, sodass eben diese Kohlenhydrate oder auch der Zucker, den wir essen, dass der eben nicht so schnell ins Blut geht, weil das ist ja das, was ein schneller Blutzuckeranstieg besagt. Wenn ich ein Weißbrot esse, steht fast nur aus Stärke. Das heißt, das ist total schnell aufgespalten in unserem Körper und verdaut. Das ist irgendwie nach einer halben Stunde schwimmen dann diese Glucose, also Zuckerteilchen, schwimmen schon im Blut. Das heißt, wir haben halt einfach einen schnellen Blutzuckeranstieg. Und wenn ich aber sage, okay, ich habe jetzt irgendwie nur eine Viertelstunde Pause und ich habe jetzt aber nur ein Weißbrot in der Küche liegen und sonst vielleicht noch eine Tomate oder eine Karotte oder ein Kohlrabi im Kühlschrank. Und vielleicht noch eine Butter, dann esse ich halt erst irgendwie diese Rohkost und sage, okay, dann schiebe ich mir jetzt noch mal schnell Kohlrabi-Sticks oder Scheibchen rein und mache vielleicht sogar eine Butter auf mein Brot. Und dann dauert es einfach schon viel länger, bis quasi die Glucose im Blut ist. Das heißt, ich habe halt einfach einen geringeren Blutzuckeranstieg. Und für manche reicht das tatsächlich schon.
Was würdest du denn veganen Menschen empfehlen? Weil die können ja nicht wirklich Keto machen, ne?
Das ist tatsächlich sehr schwierig, weil ja die vegan Essenden dann auch vor allem auf die Hülsenfrüchte auch so ein bisschen angewiesen sind, weil da halt einfach auch schon das Eiweiß, Protein drin ist, was wir ja alle brauchen. Entweder man arbeitet dann tatsächlich mit Proteinpulvern oder Aminosäuren als Nahrungsergänzung, dass man sagt, okay, ich esse halt vegan, esse klar viel Gemüse, vor allem dann vielleicht doch eher das grüne Blattgemüse, nicht das Wurzelgemüse, weil das enthält eben relativ viele Kohlenhydrate und nehme auch eben gut diese gesunden Fette dann mit dazu und muss dann vielleicht meinen Eiweißbedarf über solche Sachen decken oder wie eben dieser junge Mann, der auch bei mir in der Beratung war, der auch sich vegan ernährt hat. Er hat dann einfach gesagt, okay, dann ist es für mich ein Kompromiss, für mich, für meine Gesundheit ist es wichtig und der hat halt dann Eier gegessen. Also er war halt dann nicht mehr, also hat sozusagen,
Hm.
okay, für die Migräne ist es wichtig, dass es mir gut geht, dass ich genug Eiweiß habe, esse ich die Eier
Okay.
und hat halt die anderen Sachen quasi sich, also vegan. Da muss man tatsächlich für sich so ein bisschen, ja, einfach, glaube ich, so einen eigenen Weg oder auch einen Kompromiss finden.
Erzähl doch mal, du hast da in München eine Konzept-Kitchen aufgemacht. Erzähl mal, was das ist und wie es dazu kam.
Ja, ich habe seit einem Jahr jetzt eben die Concept Kitchen in München zusammen mit meiner Geschäftspartnerin, der Barbara Pafel. Und wir kennen uns über das Aroma und Kraut. Das ist ein Bistro, was die Barbara vor einiger Zeit selber hatte. Und ich habe dort Kochkurse bei ihr gegeben. Und das Bistro war dann irgendwann Geschichte, aber wir haben gemerkt, wir matchen total gut. Also die Barbara kommt aus dem Eventbereich und hat sich so dem Thema Wildkräuter und Nachhaltigkeit verschrieben. Und ich komme ja sozusagen eher aus der gesunden Ecke, aber wir beide essen wahnsinnig gern. Uns ist es wichtig, dass es irgendwie gut aussieht, dass es gut schmeckt, dass es anderen Leuten auch irgendwie schmeckt, dass Essen irgendwie auch nicht so langweilig ist, sondern dass wirklich Gäste, die kommen, irgendwie sagen so, boah, das habe ich ja noch nie gegessen, das ist ja total interessant, dass sowas funktioniert oder so. Genau, deswegen war uns beiden klar, wir wollen irgendwas zusammen machen und hatten dann wirklich das große Glück, dass wir eine total schöne Location in München gefunden haben, in Giesing, also so Alt-Giesing, wirklich so, wo Jugendstilhäuser stehen. Wir sind also in einem Altbau, das ist von 1900, ich glaube, 4 oder so. Haben da ein Ladengeschäft, also da war auch früher mal eine Bäckerei drin. Und also man kann sich jetzt einfach da einmieten. Das heißt, wenn ich einen Geburtstag feiere oder eine Hochzeit, dann kann man sagen, hey, wir kommen zu euch, wir feiern bei euch, ihr kocht für uns. Ich mache da meine ganzen Kochkurse, also ich habe jetzt auch zum Thema Migräne, migränefrei essen. Ich habe eine ketogene Ernährung, einen Kochkurs, ich mache anti-entzündlich genießen, eben auch fermentieren. Und die Barbara macht eben viel mit Wildkräutern. Und
Cool.
was habe ich irgendwie? Ja, genau, also das ist einfach wirklich total schön. Genau, die Ernährungsberatung selber mache ich da auch. Und wir haben uns da ja, also für uns irgendwie auch einen Ort geschaffen, der wirklich so ein Wohlfühlort ist. Und uns macht es einfach wahnsinnig Spaß, dass wir eben, also sozusagen nicht nur, dass irgendwie gesundes Essen oder gesunde, nachhaltige Ernährung nicht irgendwie heißt, so, oh, ich mümmel jetzt an meinem regionalen Salat ohne Dressing, sondern dass ich sage so, hey, krass, und ich kann das essen und ich kann kleine Buchenblätter, Schößlinge kann ich irgendwie mit Knoblauch anbraten und das schmeckt großartig. Und ich fermentiere mir meine Sachen, das ist auch wahnsinnig regional und nachhaltig. Und ich habe ein Meal Prep, also ich habe irgendwas da, wo ich was Gesundes immer im Kühlschrank stehen habe. Und das ist eigentlich das, was total schön ist. Das, ja, da freue ich mich jeden.
Super, ja. Schön. Ich sehe gerade, wir müssen mal hier kurz unterbrechen. Ich wechsle mal eben zu meinem Rechner, weil hier über das iPad die Batterie so
Okay.
runtergeht. Aber ich halte das mal eben an. Aber das ist nicht schlimm. Ich mache da einfach gleich so einen Schnitt
Ja,
rein
ja.
und dann bin ich gleich da. So, also das hört sich total spannend an mit dieser Concept Kitchen. Und man kann, habt ihr da eine extra Website und man kann dann über die Website buchen oder wie läuft das?
Genau, wir haben da eine eigene Website. Es ist auch nicht nur für private Events, sondern man kann sich auch wirklich als Firma einmieten. Entweder wenn man sagt, man macht ein kleines Firmen-Event und möchte irgendwie zusammen kochen, oder auch wenn man sich untertags für ein Meeting einmieten kann, das funktioniert auch gut. Also wir sind keine große Location, es passen so irgendwie je nach Art des Events zwischen, ich sage jetzt mal, 15 bis 30 Leute rein. Genau.
Ja, und du hast ja auch noch ein Buch geschrieben. Was ist da so der Fokus in deinem Buch?
Also, es ist tatsächlich dein Ernährungsratgeber bei Migräne. Also ein Buch, was ich wirklich auch schon irgendwie länger schreiben wollte. Aber wenn man ja so das für sich so irgendwie auf der Agenda hat, dann ist das auch was, was immer so hinten runterrutscht, weil ja, es gibt ja viele andere Themen. Und jetzt gerade im letztes Jahr mit der Concept Kitchen, das war natürlich auch viel Arbeit, das einzurichten und pipapo. Aber nachdem mich eben der Humboldt Verlag angefragt hatte, habe ich dann gesagt, ja, das mache ich natürlich gerne. Und jetzt, das Buch wird am 26. Februar erscheinen. Es ist eben den ersten zwei Drittel des Buchs geht es wirklich um warum kann eben die Ernährung bei Migräne so gut unterstützen oder eben auch helfen. Und im letzten Teil gibt es auch wirklich Migräne geeignete Rezepte, dass man eben sozusagen auch aus der Theorie in die Praxis kommt, weil das ist ja oft das Schwierigste. Wir wissen ja, oder die meisten von uns haben irgendwie ganz viel Wissen darüber, was eine gesunde Ernährung eigentlich ausmacht. Aber wenn man dann irgendwie müde ist, Hunger hat, nichts im Kühlschrank hat, dann ja, genau, das sind dann die Punkte, wo es wahnsinnig schwer fällt. Und da habe ich wirklich auch relativ einfache Rezepte, weil ich selber esse zwar gerne, ich koche auch gern, aber ich finde es irgendwie, also auch in meinem Alltag habe ich auch nicht so viel Zeit zum Kochen. Deswegen finde ich das ganz schön, so die Kombination aus diesen, okay, wenn es mich interessiert, dann lese ich einfach diese Theorie, was macht das mit diesem Blutzucker, was macht das Insulin, wie könnte das bei mir aussehen und trotzdem dann sozusagen den Bezug zum Alltag.
Super. Ja, ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt mit die Verbindung mit dem Alltag, ne? Gerade auch bei Menschen, die jetzt nicht unbedingt ständig Homeoffice machen, sondern und keine Kantine haben bei der Arbeit. Ja, das heißt, sie müssen dann irgendwie sich besser vorbereiten und was mitnehmen. Und ja, das erlebe ich immer wieder. Also ich habe auch letztes Jahr einen Workshop gemacht für Menschen mit Migräne und auch ohne. Einfach um dieses Thema mal ein bisschen bewusster zu machen im Unternehmen, sodass auch gegenseitiges Verständnis wachsen kann, weil sonst sind die Stereotype ganz oft immer noch so da, ach, die hat ja jetzt Migräne, ja, oder dieses nicht ernst genommen werden oder auch ja, an vielen bestimmten, also an bestimmten Meetings nicht teilnehmen können, ne, weil man dann wegbricht wegen Migräne und dann wirkt man unzuverlässig und so weiter. Also das heißt, dieses Verständnis, wie ist Migräne? Und jetzt kann man sich da auch mal drüber austauschen, wie wirkt das auch für Leute, die keine Migräne haben? Die können sich das halt nicht vorstellen, wie schrecklich das ist und wie beeinflussend das ist. Und das war total hilfreich. Ja, alleine diesen Punkt Verständnis mal, also gegenseitiges Verständnis, mal aufzugreifen. Und dann kamen eben viele Sachen auch so diese Tipps und Tricks und was hilft bei mir, was hilft bei dir. Und da ist natürlich so ein Buch auch nochmal Gold wert, ja, weil das kann man, ja, könnte ich jetzt zum Beispiel auch, ich mache manchmal so einen Büchertisch, wenn ich Seminare in Präsenz mache. Und dann kann man so ein Buch einfach mal hinlegen, sagt, hier, schaut euch das an oder so. Oder man kann es einfach mal da lassen und kursieren lassen, ja. Also das ist schon ein schönes Medium, ja.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube eben, dass eben bei vielen ist es immer so, wie mir es ja auch damals ging, ist es immer noch nicht so ganz einleuchtend, warum eben die Ernährung so einen großen Einfluss auch auf die Migräne haben kann. Wenn ich jetzt irgendwie Diabetes habe oder wenn ich abnehmen möchte, dann ist es irgendwie glasklar, dass ich da an meiner Ernährung drehen kann. Aber bei Migräne ist es eben tatsächlich noch nicht so eindeutig. Und bei mir war wirklich so der Schlüsselmoment, als ich dann in dieser Ausbildung saß, wir waren dann irgendwie auf Zellebene und dann ging es darum so, ah, okay, die Mitochondrien produzieren die Energie für uns in der Zelle und je nachdem, wie es der Zelle oder den Mitochondrien oder beiden geht, können die gut Energie für uns produzieren oder nicht und dazu brauchen sie Vitamine. Also klar wusste ich vorher irgendwie, Vitamine sind wichtig, logisch, aber warum genau? Was machen die jetzt? Ah, das sind Kofaktoren, die braucht der Körper und wenn er die nicht hat, dann funktioniert es einfach nicht. Und das war wirklich, und dann habe ich gedacht, okay, ja klar, und dann hat Also jede Erkrankung oder auch eben jede psychische, sage jetzt mal, Beeinträchtigung oder irgendwie, wenn man nicht ganz so fit ist oder so, man kann so viel über die Ernährung machen. Und das finde ich, das ist so ein, ja, das ist auch was Schönes, weil im schlimmsten Fall, was wir alle nicht hoffen, hilft es nicht, aber es hat halt keine schlimmen Nebenwirkungen, wie halt oft diese ganzen Medikamente, Prophylaxemittel, was auch immer, gerade was bei Migräne ja auch einfach sehr viel genommen wird. Ich habe auch ganz viele Jahre viel Medikamente zu mir genommen, einfach um eben zu funktionieren. Oder wie du auch sagst, in der Arbeit, das ist immer noch so eine, in der Arbeitswelt ist es auch ein bisschen so eine versteckte Krankheit. Keiner geht irgendwie hausieren und sagt, ja, ich habe Migräne. Sagt man eher, ja, ich habe heute Rücken oder so. Das ist irgendwie noch anerkannter oder weiß ich nicht. Als Migräne, weil man eben dann zum einen als wenig belastbar angesehen wird. Und es ist halt auch so, ich habe mich auch in, ja, man ist auch nicht so belastbar zu vielen Zeiten. Auch ich habe mich damals, ich war ja dann eben noch bei der Bank ganz normal als Angestellte beschäftigt. Ich hatte auch Tage dabei, wo ich mich quasi in die Arbeit geschleppt habe, weil ich nicht schon wieder krank sein konnte, und da war ich nicht wirklich produktiv an diesem Tag, das muss man ganz klar sagen. Und das ist eben auch ein Thema, ich meine, du hast es ja auch so ein bisschen dir auf die Fahne geschrieben, so in diese Unternehmen reinzugehen. Und das ist einfach ein wichtiges Thema. Das ist nicht nur sozusagen wichtig, damit sich dann auch diejenige, die Migräne hat oder derjenige gesehen oder unterstützt fühlt, sondern da geht es halt echt auch um Geld für die Unternehmen. Also wenn die halt einfach gucken, meinen Angestellten geht es bestmöglich gut und ich unterstütze die in ihrer Gesundheit oder in ihrem Alltag, Vereinbarkeit von irgendwas oder von allem Möglichen, dann mache ich natürlich auch was für mein Unternehmen. Und das ist wahnsinnig wichtig und ich glaube, da sind wir auch noch nicht wirklich sehr weit.
Ja, total. Ja, und ich erlebe auch die Mitarbeitenden, also meistens Mitarbeiterinnen, aber es gibt tatsächlich auch Männer, die sehr, sehr leiden. Ja, und das ist immer noch so eine Krankheit, die man eher versteckt. Ja, und auch bei Frauen ist es ja dann auch, wenn sie so in die Perimenopause kommen oder so in diese Wechseljahreszeiten, ja, dann, wo sich hormonell auch noch mal viel umstellt, da kann sich ja auch die Migräne noch mal verändern. Ja, hast du da auch Erfahrungen mitgemacht?
Ja, also ich beschreibe es auch nochmal im Buch auch wirklich ziemlich ausführlich, weil das werden viele betroffene Frauen sicher auch aus ihrer eigenen Erfahrung kennen, dass die Hormone tatsächlich einen starken Einfluss haben. Also nicht nur, vor allem geht es ja dann um die menstruelle Migräne, also jetzt aber eben nicht nur die weiblichen Hormone, sondern wirklich auch Stresshormone, also was dann auch Männer betreffen kann. Und gerade so diese Umbruchzeiten im Leben einer Frau, also sei es die Pubertät, sei es irgendwie die Schwangerschaft oder eben dann auch die Menopause, sind einfach, ja, sind so Phasen, da kann sich bei der Migräne noch ganz viel ändern. Also viele haben während der Schwangerschaft weniger Migräne. Ich hatte irgendwie vorgestern einen Vortrag auch über zum Thema Migräne und die da dabei war, die hat auch gesagt, sie hatte bis zu ihrer ersten Schwangerschaft hatte sie Migräne und dann glücklicherweise nie mehr. Also auch solche Glücklichen gibt's. Und ja, das sind tatsächlich so Umbruchzeiten und da kann sich dann das aber auch noch mal zum Positiven ändern.
Du hast ja anfangs gesagt, du hast auch eine Ausbildung gemacht zum Epigenetik-Coach. Aber was ist Epigenetik für Menschen, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören? Und was hat das für eine, also wie verbindest du das mit deiner Arbeit?
Die Epigenetik beschäftigt sich, oder vielleicht anders angefangen. Ich glaube, viele Wissenschaftler haben lange gedacht, wir sind so Genetik getrieben. Also wir werden sozusagen in unseren Genen geboren und sind dann so, wie unsere Gene sagen, dass wir sein sollten, sind wir dann irgendwie unser Leben lang. Das heißt, wenn in der Familie vielleicht auch Migräne ist dann, habe ich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Migräne zu erkranken. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gar nicht, also das ist gar nicht so stark, dieser Einfluss. Aber dann hat man eben dieses Genomprojekt gehabt, dieses weltweite, so um die 2000er Jahre. 2003 waren sie, glaube ich, fertig und dann hat man festgestellt, so, ah, okay, man hat jetzt irgendwie alle Gene entschlüsselt, man weiß jetzt, wo welches Gen ist. Und die Hoffnung war vorher eben, wenn man das weiß, dann weiß man, warum wir krank werden, dann wissen wir, warum wir sterben und dann ist irgendwie alles gut, dann kann man da so ein bisschen alles ändern und machen und besser machen. Und so war es dann nicht. Und seitdem hat sich so die Epigenetik auch entwickelt. Die Epigenetik ist einfach auch so ein Teilgebiet der Biologie und die beschreibt eben den Einfluss unseres Lebensstils auf die Aktivität unserer Gene. Also es ist nach wie vor richtig, dass unsere Gene sich nicht verändern. Also wir werden mit denen geboren und haben die unser ganzes Leben lang. Aber man weiß eben, es gibt wirklich wie so An- und Ausschalter. Und je nachdem, wie ich lebe, ob ich mich gut ernähre, ob ich mich vielleicht auch mal bewege, ob ich gute soziale Kontakte habe, ob ich gut schlafen kann. Das hat alles Auswirkungen darauf, ob eben sozusagen die Gene angeschaltet sind oder eher nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine genetische Glutenunverträglichkeit habe, die es ja gibt, aber ich vielleicht irgendwie Brot überhaupt nicht mag und in meinem Leben ganz wenig Gluten esse, weil ich einfach das nicht mag oder weil ich weiß ich nicht, dann kommt ja dieses Gen quasi gar nicht zum Tragen. Also diese Krankheit bricht gar nicht aus. Und das heißt, der Lebensstil hat tatsächlich einen wahnsinnig großen Einfluss. Und das ist dann auch wieder, das passt dann eben auch wieder so zum Thema Migräne, weil viele sagen ja auch, ja, ich habe Migräne, aber auch meine Oma und meine Mama hatte das schon und deswegen kann ich da auch gar nichts ändern. Das ist halt bei uns in der Familie, das ist genetisch bedingt. Und dann kann man sozusagen mit der Epigenetik so ein bisschen sagen, ja, es hat einen genetischen Einfluss, das ist unbestritten, aber der ist eben wirklich relativ gering und du kannst ihm schon durch deinen Lebensstil auch das beeinflussen. Also das finde ich ist irgendwie die gute Nachricht, dass man eben die Gene dadurch auch zum Teil ausschalten kann. Und was ich irgendwie damals auch ganz schön finde, ist die Epigenetik, die umfasst so alles, so alle Themen. Also da geht es eben nicht nur um Ernährung, sondern da geht es eben wirklich auch um gute soziale Kontakte, was man ja auch weiß, wenn ich einsam bin, also ungewollt alleine oder mich einsam fühle, dann habe ich ja höhere Wahrscheinlichkeit für irgendwelche Krankheiten, eher zu sterben. Also das sind ja alles, also eigentlich das, was einen guten Lebensstil ausmacht, das wird sozusagen so über die Epigenetik abgedeckt und ich finde es auch noch mal motivierender. Also es gibt auch ein ganz nettes Experiment. Da hat man eben Menschen, also um einfach zu gucken, welche epigenetischen Änderungen da auftreten, hat man Menschen, also Probanden, Probandinnen einbeinig Fahrrad fahren lassen und hat dann wirklich in diesem Bein sozusagen sich die Zellen angeguckt, wie ist jetzt da die epigenetische Information? Es sind so bestimmte Moleküle, die dann da hängen. Das kann man irgendwie messen und hat dann einfach ja auch irgendwie wenig überraschend festgestellt: Ah, krass, in dem Bein, was wirklich trainiert hat, sind gute Gene angeschaltet zur Fettverbrennung, zum Muskelaufbau, zur Sauerstoffversorgung. Und in dem anderen Bein, was eben nicht trainiert hat, waren die nicht angeschaltet. Also und für mich, also da ist ja auch jeder so ein bisschen anders, aber wenn es jetzt irgendwie draußen kalt ist und ich denke so, ah nee, soll ich jetzt echt mit dem Fahrrad fahren, dann denke ich mir, hey, dann werden aber tolle Zellen, Gene, epigenetische Marker angeschaltet. Ja, natürlich fahre ich mit dem Fahrrad. Also so das, was ja, also jeder gesunde Mensch, glaube ich, oder das wurde uns ja immer weiß, okay, Sport ist gesund, aber wenn ich irgendwie noch mal für mich jetzt erfahre, hey, okay, da passiert was in meinem Körper, da wird irgendwas umgebaut und tolle Sachen werden angeschalten, dann ist es für mich tatsächlich nochmal so eine Motivation. Und das sind so Sachen, die kann man dann einfach auch nochmal sehr gut in der Beratung mit unterbringen. Oder ja, ich finde es einfach, einfach auch als Motivation finde ich es wahnsinnig wertvoll.
Also ich erlebe auch immer wieder Menschen, die sagen, oh mein Gott, was man jetzt alles beachten soll und da beim Essen drauf achten und Bewegung und dies und das. Ja, ich habe so einen vollen Alltag. Wann soll ich denn das alles noch machen? Ja, oder wann soll ich daran denken? Und wie soll ich das bitte alles vorbereiten? Ja, also die sind eh schon bis hier oben voll mit Arbeit und Stress und Kinder und Familie und zu pflegende Angehörige und was weiß ich noch alles. Ja, die sind so voll, dass sie sagen, ja, ich verstehe das. Ja, also rein kognitiv, ich verstehe, dass ich das machen sollte, aber wann und wie? Ja, hast du da einen Tipp für Menschen, die so voll sind? Was können die so an kleinen Schritten gehen, dass sie nicht gleich überfordert sind? Ja, oder sagen, ach komm, das bringt eh nichts, weil ich habe da, das ist mir alles zu viel. Ja.
Das hat natürlich immer zwei Seiten. Das heißt, also ja, klar, ich verstehe das. Also es gibt einfach, auch wenn ich, weiß ich nicht, jetzt zwei neugeborene Zwillinge zu Hause habe, dann habe ich quasi nie Zeit, mich um mich zu kümmern. Aber für alle anderen, glaube ich, gilt schon, dass man mit so Kleinigkeiten kann man echt so oft große Effekte erreichen. Dass ich zum Beispiel, das mache ich habe mir einmal vorgenommen, ich fahre nicht Rolltreppe, ich gehe Treppe. So, also das mache ich. Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt die Treppe nicht finde irgendwo, dann okay, dann nehme ich auch mal die Rolltreppe oder den Aufzug. Aber im Idealfall laufe ich immer Treppe und das habe ich mir einmal überlegt und das ist kein großer Aufwand. Ich brauche jetzt ein bisschen länger, wenn ich die Treppe nehme, aber dann habe ich sozusagen einfach so diese Alltagsbewegungen, dass ich wirklich sage, okay, und wenn ich keine Zeit habe, dann, und ja, gerade wir hatten ja auch vorhin kurz das Thema Wechseljahre, Menopause, das ist ja, wir sind ja auch so in dem Alter, da weiß man, Krafttraining ist wahnsinnig wichtig, ja, aber viele schaffen es nicht, dreimal in die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Dann versucht einmal am Tag so eine Plank zu machen, also wirklich diesen Unterarmstütz für 1, 2 Minuten. Also wirklich so kleine Sachen versuchen einzubauen. Oder eben das, was ich auch vorhin gesagt hatte mit diesem blutzuckerstabilen Essen, dass ich sage, okay, ich gucke halt, dass ich immer irgendwie Karotten zu Hause habe. Auch die sind zum Beispiel in Bioqualität total günstig. Also die kann man, die gibt es ja überall eigentlich. Die kann man sich ein Kilo für, weiß ich nicht, 2 € oder irgendwas kaufen. Wenn ich Bio habe, muss ich sie noch nicht mal schälen. Das heißt, ich spare Zeit. Ich habe Lebensmittel. Ja, es ist wirklich so. Und dann esse ich halt vor jedem Essen, egal was ich esse, esse ich so eine Karotte. Und dann habe ich schon mal, zum einen habe ich dann mehr Gemüse über den Tag. Ich hab bestimmt so einen Blutzuckereinfluss, einen kleinen Effekt. Und wenn man solche Sachen schafft, dann merkt man ja im besten Fall natürlich auch einen positiven Effekt. Und ich habe natürlich auch mehr Kapazitäten. Und wenn ich mehr Energie habe, wenn ich mich besser fühle, dann kann ich ja auch besser mit solchen Situationen umgehen, dass ich viel Stress habe, dass ich vielleicht wirklich pflegende Angehörige habe, was eine wahnsinnige Belastung ist, oder vielleicht auch noch kleine Kinder, wenn ich jünger bin oder wie auch immer. Oder ein Managerjob oder was es alles gibt. Aber oder einfach dann mal wirklich zu sagen, okay, ich stelle mir einen Timer nach einer Stunde, ich gehe dann auf Toilette, ich trinke was und ich gehe mal raus, mache vielleicht Fenster auf, gucke einfach mal in die frische Luft, in die Helligkeit, atme einmal tief ein und aus und dann habe ich schon den Stress wieder so ein bisschen runtergefahren. Also ich glaube, darum geht es, dass man für sich wirklich so mini, mini, mini Inseln findet. Und Sachen, die man umsetzen kann und dann tatsächlich merkt, so, ah, okay, das hat tatsächlich einen Effekt für mich und dann eventuell sogar noch andere Sachen irgendwie schafft.
Ja, vielen Dank. Ich denke auch teilweise, also ich habe es immer wieder, ne, so diese Menschen in der Beratung, die sagen, oh, mir ist alles zu viel und das steht mir bis hier oben, aber ich will schon die gesunden und tollen Sachen auch noch mit einbauen und habe aber keine Zeit. Wie quetsche ich die jetzt vielleicht noch irgendwie so halbwegs mit rein? Und dann denke ich mir, vielleicht ist das auch eine grundsätzliche Frage, wie willst du denn bitte leben? Ja, wie willst du leben und arbeiten? Und
Vielleicht ist dieser Lebensstil, den du da gerade fährst, komplett ungesund. Und gut, wenn du das so haben willst, aber dann wird es auch nicht gesünder, nicht wirklich. Ja? Dann mach das so weiter. Aber wenn du gesünder leben und arbeiten willst, dann muss man das vielleicht auch nochmal anders anschauen und gucken, wo kann man doch etwas verändern? Weil meistens kann man auch was verändern, also auch strukturell im Gespräch mit den Vorgesetzten oder mit der Personalabteilung oder mit dem Team oder was, wo auch immer, in der Familie und so. Da gehen Sachen, wenn man die Entscheidung trifft, okay, ich will jetzt was verändern. Ja, und dieser Schritt fehlt manchmal, ne?
Ja, ich glaube, dass wir dazu sind wir vielleicht auch so ein bisschen dazu erzogen worden, wie auch immer, oder es ist gesellschaftlich so ein bisschen auch getrieben. Es wird uns ja wirklich, ich sage jetzt mal, nicht einfach gemacht, uns gut zu ernähren, ausreichend zu bewegen. Also ich meine, es gibt, wenn du in einen normalen Supermarkt reingehst, dann siehst du irgendwie 80% Sachen, die man nicht im Körper haben möchte eigentlich. Aber ja, die Nahrungsmittelindustrie verwendet da viel Zeit darauf, uns sozusagen zu ködern und Sachen zu entwickeln, wo wir dann auch nicht mehr aufhören können, die zu essen, die uns aber nicht gut tun. Wir haben überall Aufzüge, also es ist auch, wir brauchen es auch. Es gibt ja Menschen mit Kinderwagen oder im Rollstuhl, das ist ganz klar. Aber ja, also zum einen wird es uns echt nicht leicht gemacht, das muss man dazu sagen. Dann kommt noch dazu, dass so wo du sagst, ich glaube, viele nehmen sich, sind so ganz weit hinten, also die haben so Prio 1, 2, 3, 4, 5 und dann auf Platz 20 kommen sie selber. Aber das ist natürlich was, was eben langfristig auch nicht gesund ist. Und ich glaube, viele haben dann eben auch so im Kopf so, ja, neues Jahr und ich muss jetzt irgendwie dreimal in der Woche ins Fitnessstudio. Aber das Schaffen, also das ist halt einfach eine große Umstellung, das ist ein großer Zeitfaktor. Und wenn ich sage, hey, ich mache irgendwie oder ich mache seit Corona, das jetzt ja auch schon, oder halt einfach, habe ich damals angefangen, jeden Morgen auf meinem Balkon irgendwelche lustigen Gymnastikübungen zu machen. Und ich meine, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, das heißt, ich habe da Muskeln gekriegt, einfach nicht, weil das so umfangreich und weil ich dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehe, sondern weil ich das halt einfach regelmäßig mache. Ich mache das fast jeden Tag. Und das sind wirklich 3 bis 5 Minuten. Da habe ich Tageslicht, da habe ich frische Luft, ich werde wach, tue ein bisschen was für meinen Körper. Oder ich habe ja zum Beispiel festgestellt, ich werde jetzt irgendwie einbeinig. Also ich gehe auch zum Eisbaden und da ist es auch meistens so, dass ich mir dann sozusagen im Stehen auch die Socken anziehen muss oder die Hose, was auch immer und merke so, oh, ich bin gar nicht mehr so gut auf einem Bein sicher wie noch vor ein paar Jahren. Jetzt mache ich einfach beim Zähneputzen, stehe ich einbeinig da, einmal eine Minute auf dem einen und einmal auf dem anderen. Also weißt du, es kostet nicht mehr Zeit, aber ich merke schon, es hat einen Effekt und es geht total schnell. Nach 2 Wochen habe ich gemerkt, krass, ich kann viel länger stehen und ich glaube, darum geht es, dass man wirklich sagt, wenn ich gesund älter werden möchte und lange gesund bleiben will oder vielleicht auch gesund werden will, wenn ich vielleicht auch Migräne habe, dann muss ich mir irgendwas suchen, was ich einfach gut einbauen kann und mich dann auch wichtiger nehmen oder mich auch weiter vorne irgendwie einsetzen als Prio. Punkt.
Ja, also wenn nicht gar Prio 1, ja, weil wenn du erst an fünfter Stelle kommst, ne, dann hilft es dir dann auch nicht, ja, wenn alle Prios vorneweg, wenn es denen gut geht und du aber, dir aber nicht, und dann kannst du ja auch nichts mehr beitragen, ja. Also insofern glaube ich, Prio 1 wäre man selber, und dann daraus kann man schöpfen, aus dieser Energie, aus dieser Gesundheit, die man da kreiert oder die man unterstützt, auch für andere da zu sein, ne?
Natürlich, das wäre natürlich das Ideale. Es ist ja im Flugzeug auch so. Also klar, du erst machst du dir die Maske auf in einem Notfall und dann kannst du anderen helfen. Aber ich glaube, gerade so diese, so ein bisschen so diese Coaching-Berater, Berufe oder die Menschen, die da drin arbeiten, sind dann auch oft leider so ein bisschen so, dass es allen anderen irgendwie gut geht, aber man selber fällt dann so hinten runter. Aber klar, das wäre natürlich wahnsinnig wichtig, sich zumindest oder einfach wirklich auch in seinem Outlook-Kalender oder in welchem Kalender auch immer Termine mit sich selber einzutragen. Wenn man sagt, hey, halbe Stunde gehe ich mittags raus, weil das ist total wichtig für mich. Und das ist ja auch, das wissen zum Beispiel viele auch nicht, dass eben dieses Melatonin am Abend, was so dieses Schlafhormon, was uns schlafen lässt, das wird auch Serotonin gebildet. Und Serotonin können wir nur bilden, wenn wir sozusagen mal am Tageslicht waren, wenn unsere Augen auch wirklich richtig Licht hatten. Das heißt, gerade im Winter, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, vom in die Tiefgarage mit dem Aufzug fährt, mit dem Auto in die Arbeit und dort wieder mit dem Aufzug ins Büro und dann den ganzen Tag im Büro sitzt und dann wieder den Weg zurück, dann habe ich gar kein Serotonin oder nicht so viel, was dann am Abend umgewandelt werden kann. Und wenn ich schlecht schlafe, habe ich einen schlechten Tag. Also das sind so, ja.
Man könnte vielleicht noch mit Tageslichtlampen arbeiten, ne? Aber klar, also mal auch einfach mal rausgehen oder
Kopf freikriegen,
mal
frische Luft.
Fenster aufmachen.
Ja.
Ja, das stimmt. Ich glaube aber auch gesellschaftlich bei uns ist das super, super stark ausgeprägt, dieses ich muss so funktionieren, ich muss das aushalten, ich muss, selbst wenn die Menschen einen Unfall hatten oder einen Zusammenbruch oder eine Krankheit oder was weiß ich für heftige Situationen, teilweise auch traumatisch, erlebe ich immer wieder, dass es so, so, so schwer ist für diese Menschen, sich helfen zu lassen, also selber auch mal was anzunehmen oder auch zu akzeptieren, okay, ich bin jetzt hier in der Genesungsphase, ich bin einfach nicht auf 100% und das ist auch jetzt okay. Ja, also dieses auf sich schauen und diesen Raum auch so einzunehmen, dass man da zum Beispiel zwischendurch Pause macht oder sich mal hinlegt oder einfach sagt, ich mache heute früher Schluss. Ja, das geht fast nicht. Ja. Also allein aus ihrem Inneren heraus schaffen die das nicht zuzulassen. Ja.
Ja, das ist für viele tatsächlich schwierig. Aber ich glaube, es geht so ein bisschen in die richtige Richtung. Ich glaube, die jungen Menschen, die gucken da tatsächlich schon ein bisschen mehr drauf. Und auch dieses Thema mit dem Homeoffice, das hat ja für viele das auch ein bisschen erleichtert, gerade wenn ich sozusagen Migräne habe, dass ich sage, hey, ich kann mir das irgendwie mit dem Homeoffice so ein bisschen
Ja.
einrichten, dass ich mich vielleicht doch Mittag mal eine halbe Stunde hinlege und dann doch wieder relativ gut
Ja.
arbeiten kann oder so. Also das ist, glaube ich, schon auch ein gutes Thema.
Ja, total. Ja, hast du denn noch etwas, was wir noch nicht angesprochen haben?
Ich glaube, wir hatten so die wichtigsten Themen hatten wir.
Gibt es denn noch so Tipps, wo du sagst, ah, das will ich jetzt noch rausgeben, oder die hättest du gerne selber früher schon gewusst. Gibt es da so Sachen?
Ja gut, bei mir war es, also bei mir war es das tatsächlich das mit der Ernährung, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen geändert. Also das ist für mich wirklich so, also ja, das ist so sehr, sehr weit hergeholt klang, dass jemand gesagt hat, so mit dem, was du isst, kannst du deine Migräne beeinflussen. Und ich dachte so, hä, nee, auf keinen Fall, das ist eine schwere neurologische Erkrankung und die Schulmedizin sagt, es ist eine unheilbare Erkrankung. Das finde ich zum Beispiel auch so ein bisschen dieses Unheil, also sie argumentiert halt, ist genetisch bedingt und deswegen unheilbar, weil die Gene kann man ja nicht ändern. Und das finde ich auch so ein bisschen so ein K.O.-Kriterium, weil wenn sie unheilbar ist, dann kann ich auch nichts dagegen tun oder dann muss ich mich damit abfinden. Und das ist vielleicht nochmal die Botschaft, dass man, egal ob ich die jetzt irgendwie wirklich wegbekomme, aber die meisten haben echt einen positiven Effekt über die Ernährung, dass man es da einfach mal probiert, dass man da irgendwie vorsichtig anfängt. Und ja, das finde ich irgendwie. Weil, wie gesagt, im schlimmsten Fall hilft es nicht, aber ich habe halt nicht diese ganzen Nebenwirkungen und ich bin auch nicht immer so abhängig. Ist auch so wichtig, diese Selbstwirksamkeit wieder zu spüren. Oft ist es so, dass wenn ich anfange, dann ist die Migräne noch gar nicht so viel seltener oder so viel schwächer. Aber ich merke schon so kleine positive Effekte. Sie geht vielleicht von alleine weg, was ja irgendwie früher undenkbar gewesen wäre. Oder ich muss mich einfach nur noch mal hinlegen oder vielleicht durch einen Kaffee oder sie ist nicht mehr so lang, sie ist vielleicht doch nicht mehr ganz so schlimm. Und das ist so ein bisschen meine Botschaft. Also nicht nur für Migränebetroffene, sondern wirklich für alle, die auch vielleicht sich mit wenig Energie durch den Tag schleppen, dass man sagt, hey, okay, vielleicht gucke ich mir das doch noch mal mit der Ernährung an und suche mir irgendwie so ein paar kleine Punkte, die ich irgendwie gut in meinen Alltag integrieren kann.
Hast du denn selber immer noch hin und wieder Migräne oder ist das ganz weg?
Also ich bezeichne mich nicht mehr als Migränepatientin. Ich habe schon, mein Schwachpunkt ist nach wie vor der Kopf. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich irgendwie viel Stress habe, schlecht geschlafen habe, irgendwie Wetterwechsel ansteht, was auch immer, dann kriege ich schon auch Kopfschmerzen, aber das sind Schmerzen. Also ich nehme auch keine Schmerzmittel mehr, ich nehme da gar nichts. Und das ist was, ich kann damit ganz normal, ich kann damit arbeiten, ich kann damit meinen Alltag gestalten. Das heißt, es ist ganz anders als früher und deswegen ist es in meinen Augen auch keine Migräne mehr. Es ist da, es ist irgendwie unangenehm, klar, aber ich kann alles damit machen und von dem her bin ich da wirklich sehr, sehr ja, dankbar und einfach nur glücklich, weil ich kenne auch viele, ja, ich sage jetzt mal, schwere Schicksale, die sind wirklich früh berentet. Die Menschen, die können nicht mehr arbeiten, sind arbeitsunfähig. Und das ist nicht schön. Und das ist halt, wenn eben so die Migräne das ganze Leben bestimmt und man wirklich so auf so einer, wirklich immer mit angezogener Handbremse fahren muss, dann ist es einfach sehr, sehr unschön. Und ja, von dem her bin ich sehr, 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 sehr glücklich.
Ja, das glaube ich. Ja, liebe Anne, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke und Erklärungen. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch. Das kommt ja demnächst im Februar raus. Also da kann ich auch alles noch verlinken, was du mir schickst. Und dann, ja, vielleicht machen wir dann Teil 2 irgendwann bei deinem nächsten Buch. Mal schauen.
Ja, super. Nee, vielen lieben Dank, liebe Maite. Ich habe mich sehr gefreut, bei dir heute gewesen zu sein. Und ja, vielleicht schaffen wir auch wieder mal ein Treffen in echt.
Genau, vielleicht sogar in deiner oder eurer Concept Kitchen. Würde mich
Ja.
sehr interessieren, wie ihr da so arbeitet.
Ja,
Wenn
gerne. Komm
auch
mal
sehr
vorbei.
ja. Also dann, liebe Grüße nach München und bis bald.
Ja, mach's gut. Tschüss.
Ciao. So, da sind wir schon wieder am Ende. Dieses Gespräch zeigt sehr schön, dass Lebenswege meist nicht so wirklich geradlinig sind und dann doch wieder irgendwie Sinn ergeben. Was ich aus dem Gespräch mit Anne besonders mitnehme, ist, dass unser Körper beeinflussbar ist. Und es ist, finde ich, spannend, wie man durch Ernährung bestimmte Dinge im Körper tatsächlich verändern kann. Und Migräne ist dafür ja nur ein Beispiel. Übrigens, das wollte ich noch sagen, in meiner Beratung habe ich auch immer wieder Männer mit Migräne, die da wirklich sehr drunter leiden, aber in der Arbeitswelt oder auch gesellschaftlich ist dieses Thema immer noch ein Tabu, für Frauen auch und auch für Männer, ne? Also das finde ich echt sehr, sehr schade, dass ja, es vielleicht auch daher kommt, dass Migräne nicht so greifbar ist. Man kann es von außen nicht so wirklich sehen, wie wenn jemand eine Erkältung hat oder sich den Fuß verknackst hat oder so. Und genau darüber möchte ich auch hier zukünftig noch mehr sprechen, über gesunde Leistungsfähigkeit, aber auch über Themen, die man in der Arbeit vielleicht nicht so offen anspricht, über arbeitspsychologische Zusammenhänge, über mentale Belastungen, aber natürlich auch über meine eigenen Erfahrungen im Business als Unternehmerin mit Verantwortung und Familie. Also da wird noch einiges kommen. Unser Gespräch gibt dir hoffentlich auch ein bisschen Mut, dass man die Dinge in die Hand nehmen kann und dabei vielleicht sogar auch Lösungen für sich selber findet, wo man, obwohl man schon alles Mögliche ausprobiert hat. Also ich drücke dir da die Daumen und in den Shownotes findest du alle Informationen zu Anne und zu meiner Arbeit. Jetzt natürlich auch zu ihrem neuen Buch und zu der Concept Kitchen in München. Ja, und jetzt erstmal danke, dass du zugehört hast. Teil diese Folge gerne und bis zur nächsten Folge. Bis dann.